Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ja, im Zweifel für den Zweifel, so lautet nur eine von mehreren Songzeilen der sogenannten Diskurs-Pop-Band Tokotronic, die heute längst geflügelte Worte sind. Andere unsterbliche Tokotronic-Sätze lauten: pure Vernunft darf niemals siegen oder wir kommen, um uns zu beschweren, und natürlich auch: ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Das alles goldene Parolen der Band, die auch heute noch als Erkennungsform in einer deutschen Kulturintelligenz ja funktionieren. Und nachdem sich Tokotronic-Sänger Dirk von Lotzow nun 25 Jahre lang derart hintersinnige, aber auch oft etwas rätselhafte Songtexte ausgedacht hat, da kann es einen nicht wirklich überraschen, dass der 47-Jährige jetzt erstmals als Buchautor in Erscheinung tritt. Aus dem Dachsbau, so heißt Dirk von Lotzows literarisches Debüt. Ein alter Literaturhase, wenn man das so sagen darf, also ein längst etablierter Autor, ist dagegen der Österreicher Reinhard Kaiser Mühlecker, auch wenn er deutlich jünger als Dirk von Lotzow ist, nämlich erst 36 Jahre alt. Doch mit Enteignung legt Reinhard Kaiser Mühlecker jetzt innerhalb von 10 Jahren schon seinen 7. Roman vor. Und auch der wird heute ein Thema in dieser Sendung sein. Und damit erst einmal hallo, schön, dass Sie dabei sind heute beim Büchermarkt. Hier im Studio am Jeckenrosenmontag begrüßt Sie Gisa Funk.
Das Buch wäre ohne das Album Die Unendlichkeit nicht möglich gewesen. Ich war gerade dabei, die Stücke für das Album zu schreiben, als sich die Möglichkeit bot, dieses Buch zu machen. Ich war also schon in der Materie Biografie drin. Dazu kommt, dass ich, nachdem ich als Leser viele Jahre lang fast nur Theorie und Sachbücher verschlungen habe, biografische Literatur für mich entdeckt habe. Begonnen hat das mit dem relativ unbekannten deutschen Schriftsteller Peter Kurzeck. Dann kam Karl-Ove Knausgard in Mode. Es folgten Didier Eribon und Annie Ernaux. Die Hinwendung zum Autobiografischen ist eine zeitgenössische Erscheinung, die mir gut gefallen hat.
So erklärte Dirk von Lotzow kürzlich selbst in einem Zeitungsinterview, warum er nach 25 Jahren als Sänger und Texter der Band Tokotronic jetzt den Sprung hinüber zum Buchautor gewagt hat. Ein Sprung, den allerdings auch schon so einige andere mittelalte deutsche Punk-, Pop- oder Rockmusiker hinter sich haben. Man denke etwa an Schorsch Kamerun von den Goldenen Zitronen oder an Jochen Diestelmeier von Blumenfeld oder auch an Frank Spilker von den Sternen. Alles ebenfalls Sänger von in Hamburg gegründeten Bands, so wie Tokotronic ja auch im Jahr 1993 in Hamburg gegründet wurde. Doch während andere schreibende Musiker zuletzt meistens Romane veröffentlichten, legt Dirk von Lotzow nun ein Buch vor, das ganz bewusst kein Roman sein will. Aus dem Dachsbau ist stattdessen eine Sammlung von autobiografischen Texten, scheinbar logisch alphabetisch geordnet von A wie ABBA bis Z wie Zeit. Und Julia Schröder hat sich für uns in den von Lotzow Dachsbau eingewühlt.
Immer wieder hat Dirk von Lotzow bekundet, er wolle niemanden mit seinem Privatleben belästigen. Die Versessenheit darauf, woher man kommt, wie er es in einem Interview vor gut 5 Jahren nannte, finde er schrecklich. Ähnlich sehen das seine Bandkollegen von Tokotronic. Dennoch hat die Band vor gut einem Jahr das dezidiert autobiografische Album »Die Unendlichkeit« veröffentlicht, mit einem Dutzend Songs, die von Szenen aus Lotzows Leben inspiriert sind. Und nun erscheint unter dem Titel »Aus dem Dachsbau« ein Band mit Texten, die, ebenso wie das Album, von der Schwarzwaldhölle der Jugend des 1971 in Offenburg geborenen Sängers und Gitarristen berichten. Vom Weggehen nach Hamburg, vom heutigen Leben, Schreiben und Rauchen in Berlin. Liegt hier nicht ein gewisser Widerspruch vor? Im Gegenteil. An Dirk von Lotzows Texten kann man sehr schön zeigen, dass autobiografische Literatur zunächst vor allem eines ist, nämlich Literatur. Etwa an »Dezember«, einem Stück beiläufig kunstvoll verschachtelter Erinnerungsprosa. Hier löst eine Bahnfahrt von Hamburg zu den Eltern im Südwesten Mitte der 90er, kurz nach dem Tod des Jugendfreundes Alexander, eine Art hochkonzentrierte Gedankenflucht im Erzähler aus.
Ich flüchte mich in die Bordtoilette. Umhüllt von der Plastikverschalung schließe ich für einen Moment die Augen und sehe kleine blaue Explosionen in der Dunkelheit. Ich erinnere mich, wie mir die farbigen Muster der Kinderzimmertapeten vor den Augen herumtanzten, wenn ich mit Mandelentzündung im Bett lag. Das Ticken der Wanduhr wiederholte unablässig ein und dieselbe Beschwörungsformel: Asterix und Obelix, Asterix und Obelix, Asterix und Obelix, Asterix und Obelix. Es war unheimlich, zwischen Möbelstücken aufzuwachsen, die über Jahrhunderte hinweg die gedämpfte Stimmung eines Sonntagnachmittags in sich konserviert hatten. Nachts entstiegen ihnen Gespenster.
Hier wird alles Überflüssige weggelassen und just so viel benannt, dass die Leser sich im stickigen Dickicht der Kindheit wiederfinden können. Wenn sie allerdings gerade glauben, begriffen zu haben, worauf alles hinauslaufen soll, stellt sich angesichts der Landschaft vor dem Abteilfenster eine etwas bizarre Fantasie ein, die das Kindheitsbild bricht und ganz andere Perspektiven eröffnet.
Die Stoppelfelder werden zu kinematischen Bildern. Die permanente Beschleunigung wirbelt mich in die Vergangenheit. Hunderte von Menschen, zumeist Opfer von Raubüberfällen, müssen unter solchen Äckern verscharrt worden sein.
Die Komik des Abwegigen bewahrt die Geschichten wie die Gedichte und die abgedruckten Songtexte bei aller angstlos vorgetragenen Romantik vor dem Abdriften ins bloß noch sentimental-melancholische. Dazu tragen auch die eingestreuten Schwarz-Weiß-Schnappschüsse zu Geschichten über Aliens, die nämlich damals hinter den Bundesjugendspielen steckten, und Plüschtiere in Budapest bei. Ebenso die Zeichnungen aus Lozos juvenilen Comics über einen murmelnd sinierenden Dachs namens Daniel.
Daniel Dachs, DD, das passt immer.
Die Texte haben jeweils ein Schlagwort als Überschrift, was eine alphabetische Ordnung ermöglicht. Von ABBA über Käse und Silberblick bis Zeit. Manches wirkt hermetisch, manches surrealistisch. Manches ist Menschen gewidmet, die im Lozo-Kosmos als Sternbilder kreisen. Die Filmemacherin Jutta Pohlmann, der das Buch gewidmet ist, und die beiden anderen Gründungsmitglieder von Tokotronic natürlich, Jan Müller und Arne Zink. Die Künstlerin Cosima von Bonin hat wie der früh verstorbene Jugendgefährte Alexander eine eigene Porträtskizze unter dem Buchstaben C, Zeugnis einer freundschaftlichen Zugewandtheit voller Liebe und Vertrauen.
Ihr Selbstbewusstsein und ihre Aura färben auf mich ab, wenn ich in ihrer Nähe bin. Ich denke dann, komme was wolle, mir kann nichts passieren. Cosima wird mich beschützen und meine Feinde notfalls verschlägern. Danach wird sie ihre Sonnenbrille zurechtbiegen, den Mantel glatt streichen und sich eine Zigarette anstecken, während ich ihre Platzwunden verarzte.
Der Hintersinn ist eine der Qualitäten dieses fraktalen Selbstporträts, so wenn unter dem Titel Diskurse die Besiedlung eines nächtlichen Schlossparks mit theorieverliebt quasselnden Eichhörnchen ausgefabelt und mit Versatzstücken der Abenteuererzählung Held verirrt sich in der Wildnis angereichert wird. Das Sich-Verirren im Wald, eine allgemeine Orientierungslosigkeit sind wiederkehrende Motive in diesen Texten. Dazu Fremdheitserfahrungen, das Anderssein, der Trost der Musik und die Paradoxien der Rebellion, die sich im Offenburg der 80er in auffälliger Kostümierung ausdrückt.
Ich möchte testen, wie weit ich gehen kann, und ich will dafür geliebt werden. Stattdessen ziehe ich Hass auf mich. Doch die von den Bänken gezischten Beleidigungen genieße ich nun fast. Sie geben mir Gewissheit, es gibt kein Zurück mehr.
Bündiger ist der Geist des Punk selten formuliert worden. Es bezaubert und nötigt Bewunderung ab, wie Dirk von Lozo alle möglichen Schwächen im Leben sehr gelassen in erzählerische Stärken verwandelt. Sein Treibstoff besteht aus Einbildungskraft, Sound und Timing. So werden aus autobiografischen Anlässen Sprungschanzen, von denen das Schreiben abheben kann. Nicht alle Texte fliegen auf derselben Höhe, aber in den gelungeneren, und davon gibt es reichlich, ist das Ergebnis Literatur, die auf ihre Leser wirkt. Berührend, verstörend, erheiternd, erhellend.
Meint Julia Schröder, hörbar angetan vom Prosa-Debüt des Tokotronic-Sängers Dirk von Lozo. Aus dem Dachsbau, so heißt von Lozos Sammlung mit autobiografischen Skizzen, erschienen ist sie im Kölner Kiepenheuer und Witsch Verlag, 192 Seiten, 20 Euro. Überhaupt nichts mit Popmusik am Hut, trotz seines jugendlichen Alters, ich erwähnte das gerade schon, hat dagegen Reinhard Kaiser Mühlecker. Das ist ein 1982 geborener und auf einem Bauernhof in Oberösterreich aufgewachsener Schriftsteller, an dem sich schon etwas länger die Geister scheiden. Die einen, etwa die Schriftsteller Peter Handke oder Arnold Stadler, die preisen Kaiser Mühlecker bereits als Genie vom Range eines Knut Hamsuns oder auch eines Adalbert Stifters. Andere hingegen, vor allem einige prominente Literaturkritiker, die reagierten zuletzt ziemlich genervt auf seine Romane. behäbig, umständlich oder auch gleich hoffnungslos veraltet seien die, so spottete man. Und Tatsache ist, der Bauernsohn Reinhard Kaiser Mühlecker, er schreibt am liebsten über jene Bergdorfwelt, aus der er selber stammt. Das galt natürlich auch für seinen letzten Roman »Fremde Seelen, dunkler Wald«, mit dem er trotz mancher Häme für die Shortlist des Deutschen Buchpreises nominiert war. Und den Vorwurf der Altbackenheit, den tut Österreichs Schreibtalent ganz cool mit dem Hinweis ab. Klar, auf Großstädter würden seine Dorfgeschichten vielleicht unmodern wirken, doch in der österreichischen Provinz, da gehe es eben immer noch genauso zu, wie von ihm beschrieben. Enteignung, so heißt jetzt Kaiser Mühleckers neuer, inzwischen schon 7. Roman. Und wie gegenwärtig oder wie altbacken der sich liest, das erzählt Ihnen jetzt André Klahn.
Seit Erscheinen seines Debüts, der lange Gang über die Stationen vor gut 10 Jahren, arbeitet Reinhard Kaiser Mühlecker sehr hartnäckig und mit wachsendem Erfolg daran, dem Bauern- und Dorfleben zu seinem literarischen Recht zu verhelfen. Es sind wuchtige Geschichten aus der Provinz, die der österreichische Schriftsteller mit altmodischem Ton erzählt. Sie handeln von Schuld und Schicksal, vom alternativlosen Leben und wortkargen Menschen, die altösterreichische Namen wie Josef oder Ferdinand tragen. Doch die gängigen Etiketten, mit denen eine solch fulminant anachronistische Unternehmung gerne belegt wird, haften auf Kaiser Mühleckers Büchern nicht. Es sind keine Anti-Heimatromane, noch weniger Heimatromane. Weder verklärt Kaiser Mühlecker das Landleben rückwärtsgewandt als heile Welt, noch schildert er es als dumpfe Hölle. Gerade mal 36 Jahre jung ist Kaiser Mühlecker und damit einer der jüngsten unter den großen Unzeitgemäßen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Mit dieser ästhetischen Rückwärtsgewandtheit läuft man in rechtspopulistisch aufgeheizten Zeiten leicht Gefahr, politisch missverstanden zu werden. Und als wollte Kaiser Mühlecker diesem Vorwurf vorbeugen, lässt er den Ich-Erzähler Jan am Anfang seines neuen Romans Enteignung erstmal ein etwas unmotiviertes Gesinnungsbekenntnis ablegen. Jan arbeitet als Journalist in einer 50.000-Einwohner-Stadt. Seit der letzten Wahl stellt die Rechtspartei dort den Oberbürgermeister. Was Jan veranlasst, seinem Redaktionsleiter gegenüber auf Distanz zu gehen zu dieser vulgären, populistischen Spielart des Konservatismus.
»Sie gefallen mir nicht«, sagte ich, »und Sie werden mir nie gefallen. Aber du bist der Chefredakteur und du kannst es ja halten, wie du willst.«
Wie so viele Figuren in den Romanen Reinhard Kaiser Mühleckers ist auch Jan zurückgekehrt an den Ort seiner Kindheit. Der Lauf der Zeit macht sich dem fortschrittsskeptischen Ich-Erzähler dort vor allem als Störung, wenn nicht als Niedergang, bemerkbar. Wiesen müssen gesichtslosen Neubausiedlungen weichen, die Stadt enteignet Bauern für sinnlose Windparkprojekte, verschleierte Frauen hocken im Park beisammen, und die Landwirte führen einen harten Überlebenskampf. Der Erzähler liest die Symptome dieser Krise seismografisch an unscheinbaren Details ab und sensibilisiert den Leser ganz nebenbei dafür, dem äußeren Anschein zu misstrauen.
Ich schaute zu dem neuen Stall hin. Auch er würde, wie alles in den vergangenen Jahrzehnten zu den ursprünglichen Gebäuden dazugebaute, sicherlich unverputzt bleiben. Überhaupt die zunehmende Schmucklosigkeit ringsum. Ausdruck dafür, dass weder Zeit noch Geld blieb? Hier fanden sich, im Gegensatz zu den meisten anderen Höfen, vor den Fenstern immerhin noch Blumen. Rote und rosarot-weiße Pelargonien. Aber nach dem Frost, als ich mich gewundert hatte, dass sie sie nicht hineingestellt hatten, war ich draufgekommen, dass sie nicht echt waren.
Jan war einmal eine größere Nummer im journalistischen Betrieb. Doch seit er vor 5 Jahren wieder in das Haus im Dorf unweit des kleinen Städtchens eingezogen ist, das ihm die Tante vererbt hat, füllt er mit seinen Texten den Platz zwischen den Anzeigen des heruntergekommenen Lokalblatts. Aus besseren Tagen sind ihm noch ein schicker alter Wagen und das Gefühl geblieben, fehl am Platze zu sein. Woraus für ihn aber nichts folgt, denn Jan ist vieles egal. Unentschlossen, abgekapselt und unbeteiligt lebt und liebt er vor sich hin. Kaiser Mühlecker benötigt nur wenige Seiten, um seinem Ich-Erzähler die sehr überzeugende Kontur eines zwischen Melancholie und Überdruss schwankenden Mannes ohne emotionale Eigenschaften zu verleihen. Eines Menschen, der trotz seiner auf der ganzen Welt verteilten Facebook-Bekannten bindungslos ist und zu allem auf Distanz geht, zu sich selbst genauso wie zu seinem Umfeld.
Wie oft schon hatte ich darüber gestaunt, wie tief Menschen empfinden können. Das war eine Fähigkeit, die mir abging, was ich aber nie wirklich bedauert hatte. Auch das Bedauern war schließlich eine Fähigkeit.
Zufällig stolpert der Ich-Erzähler in eine Affäre hinein. Allerdings ist Affäre fast schon ein zu großes Wort für das, was Jan mit der Lehrerin Ines verbindet. Die alleinerziehende Ines ist aus der Hauptstadt ins Dorf gezogen. Sie trinkt zu viel und kümmert sich zu wenig um ihre Kinder. Geradezu desinteressiert lässt Jan sich zunächst auf diese Liaison ein, als sei sie ein Experiment. Schon bald aber wird ihm klar, dass er nur einer von vielen Männern ist, mit denen Ines schläft. Jan beginnt Ines hinterher zu spionieren, bis zu einer Waldhütte, wo sie sich heimlich mit dem verheirateten Landwirt Flor trifft.
In dem Moment, so unerwartet, dass ich zusammenzuckte, stürzte sie auf ihn zu und schlug ihm die Zähne in den Hals. Er schrie auf und stieß sie fluchend weg. Er packte sie an den Armen und hielt sie fest. Ich wusste nicht, was vor sich ging. Sie starrten einander an. Plötzlich ließ Flor einen Arm los und öffnete mit der freien Hand seinen Gürtel. Zumindest versuchte er es, bekam ihn aber nicht auf. Auch er zitterte oder bebte jetzt. Da drängte sie seine Hand weg und öffnete den Gürtel, dann den Knopf. Und zuletzt zog sie den Schlitz auf.
Verzweifelt roh und gewalttätig ist diese Begegnung, die Jan im Wald beobachtet. Sie lässt ihn etwas fühlen, was er kaum für möglich hielt. Kränkung, ja, Eifersucht. Als unbezahlter Praktikant schleicht er sich daraufhin in das Leben seines Nebenbuhlers Flor ein, schuftet von früh bis spät im Schweinestall und schläft sonntags mit dessen Frau Hämmer. Erzählt wird all das konsequent aus der Sicht von Jan, der zunächst ein sehr unzuverlässiger Chronist seiner eigenen Gefühle ist. Denn Jan muss sich am Ende eingestehen, dass ihm in seinem emotional heruntertemperierten Leben etwas fehlt.
Ich sah dem Wasser zu, wie es kam und ging, und verspürte so etwas wie eine Sehnsucht nach etwas Ganzem in meinem Leben oder danach, dass mein Leben ein Ganzes sei. Nach einer Weile verflüchtigte sich diese Empfindung und mir kam es nur folgerichtig vor, denn es gab nichts Ganzes.
Die geschickte perspektivische Engführung macht den nicht geringen Reiz des Romans aus. Vieles bleibt rätselhaft und bewusst unausgeführt. Handlungsstränge scheinen zunächst seltsam unverbunden in der Luft zu hängen. Die Geschichte des Landwirts Flor, der gegen seine Enteignung durch die Stadt ankämpft, die Krise des Journalismus, die Affäre, die der Ich-Erzähler mit Flors Ehefrau Hämmer beginnt. Dann geistert auch noch ein Baubeauftragter der Gemeinde durch das Geschehen, zunächst am Rande des Sichtfelds, bis er überraschend ins Zentrum rückt. Für den Leser nicht vorhersehbar, im Rückblick aber geradezu schicksalhaft zwangsläufig führt Reinhard Kaiser Mühlecker all diese losen Enden zusammen, mit Ines als erotischem Knotenpunkt. Am Ende wird er auch die zunächst so schwer fassbaren Empfindungen seiner Figuren auf elementare Grundformen reduziert haben: Verlangen, Verzweiflung, Eifersucht, Hass. Große Gefühle, die Reinhard Kaiser Mühlecker auf kleinem Raum gekonnt zu entfalten versteht, in der Form einer Geschichte, die zeitlos archaisch anmutet, auch wenn sie im 21. Jahrhundert spielt.
Zu diesem Urteil kommt unser Kritiker André Klahn. Er besprach den Roman Enteignung von Reinhard Kaiser Mühlecker. Gerade frisch publiziert bei S. Fischer in Frankfurt am Main. 224 Seiten, 21 Euro. Und das war's für heute an Neuigkeiten aus der Welt der Literatur. Das Neueste aus der Welt der Forschung und Technik, das erfahren Sie hier gleich nach den Nachrichten bei meinem Kollegen Uli Blumenthal. Und bei ihm geht's unter anderem um ein Phänomen, das auch viele Leser und Autoren gut kennen. Nämlich um die große Macht der Autosuggestion bzw. der Einbildungskraft. Die kann einen Menschen bekanntlich sehr positiv, aber auch sehr negativ beeinflussen, nämlich zum Beispiel dann, wenn man sich Schmerzen einbildet, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Mein Name ist Gisa Funk und ich verabschiede mich hier im Studio. Machen Sie es gut.